Hallo und herzlich willkommen zur 12. Session von Pixeltherapie, eurer wöchentlichen Therapiesitzung rund um die Welt der Videospiele und warum wir sie so gerne zocken. Ich bin der David, a.k.a. Shindy, und bei mir wie immer der Herr der Unterwelt, Chris Hexerbär.
In the name of Hades, I accept your message.
Nicht schlecht.
Nice.
Nicht schlecht. Hast du was vorbereitet?
Nein, ich habe aber kurz vorher Hades gespielt.
Ah, deswegen fangen wir jetzt eine halbe Stunde später an mit der Aufnahme. Alles klar. Chris, ich finde es nämlich lustig, weil rate mal, was ich vor ungefähr einer halben Stunde gezockt habe.
Wahrscheinlich auch Hades.
Ja.
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 Wir sind
eigentlich schon mittendrin in Watcher Playing. Und du bist endlich meinem Rat gefolgt und hast dir Hades runtergeladen. Auf der PlayStation, glaube ich?
Nein, auf Steam.
Auf Steam, alles ja. Klar. Chris, was ist dein Ersteindruck? Wie gefällt's dir?
Oh mein Gott, ich kann nicht glauben, dass ich überzeugt werden musste, um dieses Spiel zu spielen.
Es ist kann so ich auch nicht gut. glauben.
Es ist so gut und so durchdacht und so bunt und so schnell und total befriedigend und ich bin begeistert.
Ja. Es ist wirklich so, es ist so unfassbar kurzweilig. Dass sich alle auskennen, der Chris hat mir jetzt vor kurzem geschrieben, hey, können wir eine halbe Stunde später aufnehmen? Und ich habe gesagt, ja, kein Problem. Und was mache ich? Ich nehme die Switch in die Hand und spiele halt 20 Minuten Hades oder sowas. Und das ist super, da geht sich ein Durchgang aus. Und es ist so, ja, ich meine, es ist so schnell, es ist so kurzlebig. Und wie gesagt, ich bin ja schon deutlich weiter in dem Spiel als du und ich habe schon viel mehr Runs gemacht. Es wird nicht langweilig. Also ich habe jetzt wieder eine neue Kombination gefunden, die mir viel Spaß macht.
Du meinst eine Waffenfähigkeitenkombination? Oder?
Genau, ja. Eigentlich also es gibt ja 8 verschiedene Waffen, die sich nicht unterschiedlicher spielen könnten. Das alleine schon toll.
Ja, das ist geil.
Und später natürlich, soweit bist du noch nicht, aber diese Waffen bekommen auch verschiedene Varianten. Also jede Waffe bekommt 4 verschiedene Varianten.
Cool.
Das habe ich jetzt heute gerade erst freigeschalten bei der einen Waffe. Das ist so cool. Und natürlich durch diese Göttergaben, durch die verschiedenen Kombinationen ist es also unfassbar abwechslungsreich einfach.
Ja, und es ist so schön, wie diese ganzen Spielelemente miteinander verwoben sind. Also, dass du die Göttergaben bekommst von den tatsächlichen Göttern und die reden dann mit dir und jedes Mal sagen sie was anderes und du kannst hast eine Beziehung zu den Charakteren, zum Beispiel im Haus des Hades, das du ja auch ausbauen kannst.
Ja, Base-Building.
Ja, und dann so gehst du in den Salon rein und den hat aber vorher der Cerberus zerstört und das hat alles eine Geschichte und das schaut so gut aus. Ich spiele das auf meinem Widescreen-Monitor und es ist so crisp und schnell und bunt und es fetzt und mir taugt das total. Und wie du sagst, es ist sehr kurzweilig. Also der Gameplay-Loop ist dadurch umso mehr addictive für mich, wenn ich da ganz schnell rein kann. Ich weiß, ich rock da eine Runde durch und bin spätestens in 15 Minuten wieder draußen.
Ja.
Das ist perfekt für mich.
Was für mich jetzt gerade auch perfekt ist, weil ich bin jetzt gerade so in einer Phase, wo ich mir denke, okay, ich glaube, ich habe jetzt nicht Bock, mich 2 Stunden hinzusetzen oder 3 Stunden. Und bei einem normalen, also vielleicht nicht bei einem normalen Spiel, aber es zahlt sich halt oft nicht aus, wenn du nicht viel Zeit hast, ein Spiel überhaupt zu starten. Hier ist es halt perfekt, weil da reicht eine Viertelstunde, du hast Spaß und danke, tschüss.
Ja.
Genau. Und deswegen ist es halt auch so gut auf der Switch. Also das ist halt, da fühlt es sich halt noch zu Hause an, sage ich jetzt einmal. Also das Entwicklerstudio, das muss man auf jeden Fall im Auge behalten. Das ist richtig, richtig toll.
Die kennt man eh schon länger. Also spätestens seit, was haben die gemacht? Transistor war das, genau. Ich glaube, seitdem sind die bekannt. Oder Bastion war, glaube ich, so eine Xbox Indie.
Ich glaube,
mit Bastion haben die wirklich angefangen, dann Transistor und dann kamen ein paar andere. Ja, aber richtig geil.
Hades. Ich gebe dir auch den Tipp, wenn du mit dem irgendwann mal fertig bist, und das wird ein bisschen dauern, aber wie gesagt, wenn dir jetzt Roguelikes gefallen, schau dir echt mal Dead Cells oder West of Dead an. Gerade West of Dead ist ja im Game Pass drinnen.
Ja, ich versinke jetzt mal meine Zähne in Hades, weil das ist bestimmt das beste Roguelike, dass ich, weiß ich nicht, in den letzten Jahren, würde ich sagen, ja, eigentlich schon in den letzten Jahren gespielt habe. Es hat so einen Dark Souls-Flair auch. Ich glaube, du hast das eh erzählt, dass im Haus des Hades, das fühlt sich an wie der Nexus von Demon's Souls oder von diesen Souls-Likes. Und die Charaktere, die du da triffst, die helfen dir, die erzählen aber auch, also die füllen diese Welt mit einer Geschichte, mit einer Atmosphäre.
Ja.
Mein Gott, das ist so gut. Und da gibt es keine großartige Anfangssequenz oder irgendwie eine...
Es geht direkt los.
Ja, weißt du, was ich meine?
Es wird keine Zeit verschwendet.
Rein du startest das Spiel und du lernst das so schnell, das Gameplay. Und es ist aber trotzdem so schwer zu meistern. Das macht es mal grundlegend so fantastisch.
Ja.
Und das Spiel vergeudet da keine Zeit am Anfang. Dein erster Run, der geht für 10 Minuten und du hast alles gelernt, was du eigentlich wissen musst. Und von da an geht es aber trotzdem nur noch bergauf. Also es ist richtig geil. Auch wenn du im Haus des Hades bist, da kannst du dich ja verbessern. Wenn du weitergehst, die Waffen wählen. Und du hast immer diesen Ausblick auf die Kammern oder auf die Ringe der Hölle, kann man das so sagen. Eigentlich steht ja dort die Kammern. Weißt du, was ich meine? Wenn du diesen grünen Horizont runterschaust, ich finde das so gut gemacht. Einfach dieser Blick alleine reicht mir so als Erweiterung für die Welt, dass man sich dort irgendwie auch geerdet fühlt und man wirklich rauskommen will. Dieses Vorausschauen auf das, was vor einem liegt, das macht das Ganze für mich jetzt umso motivierender, da weiterzuspielen.
Weil ich habe es immer noch nicht rausgeschafft, obwohl ich es jetzt schon wirklich eine Zeit lang spiele. Aber das macht gar nichts. Und das ist das Schöne, also natürlich, du stirbst halt immer wieder und immer wieder. Das ist halt auch so ein bisschen dieser Gameplay-Loop, dass du dazulernst. Aber auch im Tod gibt es dann neue Upgrades. Und es ist niemals frustrierend, das Spiel.
Nein,
auch weil es so kurzweilig ist, weil im schlimmsten Fall, mein Gott, hast halt wieder 10, 15 Minuten verloren. Also nicht einmal verloren, so möchte ich es gar nicht sagen. Aber du weißt, was ich meine. Also es wird auch wirklich nach dem 50. Run nicht frustrierend. Und das ist halt...
Genau, also das ist was halt man... Super. Ja, voll, was halt... was man Roguelikes generell, also die prozedural generiert sind, so wie Hades, mal vorwerfen könnte, ist, dass sie eben... irgendwann zu monoton werden. Das stimmt natürlich auch. In der Hinsicht ist das Spiel so designed und ich meine, das ist das Spielprinzip, aber das macht das so gut. Also das ist so, das läuft butterflüssig, die Systeme sind durchdacht, diese ganzen Charaktere, die Welt, das ist alles wunderbar miteinander verwoben. Die Musik ist Kick-Ass. Da muss man wirklich sagen, die Bossfights, wenn da die Hardrock-Musik reinballert, macht das noch mehr Spaß.
Ja.
Und ich bin noch nicht mal beim ersten Boss vorbei. Ich bin jetzt bei dieser Migraine, glaube ich, heißt sie. Und die ist, mein Gott, ist die schwer. Oh Gott.
Es ist so lustig, weil, so wie du sagst, am Anfang, die ist so schwer mittlerweile, ich zerschieße die im Schlaf. Also du merkst halt auch wirklich, wie viel besser du dann wirst. Cool. Aber du musst halt immer aufpassen, weil zum Beispiel allein von dem ersten Boss gibt es, glaube ich, 3 oder 4 verschiedene Variationen irgendwann. Das heißt, das wird dann halt echt nicht schnell langweilig. Und das Spiel überrascht dich cool. auch immer wieder mit neuen Zwischenbossen. Und es ist ganz, ganz toll. Also wenn ihr irgendwie 20 Euro irgendwo rumliegen habt, ich glaube, man kann sie momentan nicht besser anlegen. Falls euch natürlich Roguelikes gefallen.
Das ist auch ein guter Punkt, weil das Spiel ist eigentlich ein Geschenk für 20 Euro.
Ja. Aber halt auch sehr speziell. Sein. Also es gibt sicher auch ganz viele Leute, die sagen, ne, kann ich gar nichts mit anfangen, auch okay.
Mhm.
Aber wer schon immer mal Roguelikes ausprobieren wollte, ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt.
Ja, kauft es, holt es euch. Wirklich, ihr werdet es nicht bereuen, es ist richtig, auch die Vertonung ist richtig gut. Das ist ja Wahnsinn, wie gut die Charaktere darüber kommen, obwohl das alles... eigentlich nur in einem Stillframe, in dem schönen Artstyle gehalten ist. Ich finde es Hammer. Sag mal, wie viele Stunden hast du schon investiert in Hades jetzt?
Ich könnte es dir nicht sagen. Ich habe jetzt längere Zeit nicht
Mach mal eine gespielt. Daumenschätzung.
Oh mein Gott, ich möchte sagen, es ist so schwer, weil es so kurzweilig ist. Vielleicht 8?
Okay.
Zwischen 8 und 10 oder sowas. Es ist wirklich schwer zu sagen, weil die Runs so kurz sind.
Also kannst aber theoretisch, geht auch auf die Zeit dann.
Kannst theoretisch 4 oder 5 Runs machen in einer Stunde.
Ja.
Aber ich würde sagen, so um den Dreh vielleicht herum.
Okay, und was ist deine Lieblingswaffe, wenn ich fragen darf?
Bis jetzt das Maschinengewehr.
Ah, okay, das habe ich noch nicht.
Es ist die letzte Waffe und seit ich die freischalten habe, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ein Maschinengewehr im antiken Griechenland.
Aus der Hölle.
Ich bin gekauft, weißt du. In den Warenkorb.
Oh Gott, das muss so geil mit den Göttergaben sein.
Du hast das Schwert wahrscheinlich?
Ja, ja, ich muss ehrlich zugeben, es ist wie bei Marvel's Avengers, dass mir das Schild am besten gefällt. Das spielt sich auch wie Captain America, wenn man die ganze Zeit das Schild wirft.
Ja, es ist so geil. Es ist sehr, sehr cool. Und vor allem, das beste Upgrade ist immer der Daedalus-Hammer. Mhm. Die beste Gabe, weil die halt wirklich so fette Upgrades deiner Waffe gibt. Also immer, wenn du die Wahl hast, geh immer zum Daedalus-Hammer. Unbedingt. Mhm. Das ist so ein Tipp, den ich dir mitgeben kann.
Du meinst, geh zum, das sehe ich dann am Symbol bei den Türen?
Genau, ja.
Aha, okay.
Genau.
Ja, okay, das mache ich. Gibt es noch was zu sagen zu Hades?
Nee. Es macht einfach wirklich viel Spaß, mit da herum zu experimentieren und also perfekter Einstieg in die Welt der Roguelikes.
Voll. Ich freue mich total, dieses Haus des Hades noch zu erweitern, jetzt mehr Runs reinzulegen und dann zu schauen, was die Entwickler noch draus machen, weil ich glaube, das war es jetzt nicht. Also die Version, die jetzt draußen ist, die man kaufen kann, ist nicht die vollendete. Also das Spiel bekommt noch neue Inhalte.
Ich würde mich freuen.
Weißt du das?
Nein, ich weiß nichts. Ich weiß, es war jetzt sehr lange im Early Access. Mhm. Und ich glaube, die Version, die jetzt draußen ist, ist schon das finale Produkt, aber ich weiß jetzt nicht, ob sie da Add-ons oder DLCs angekündigt haben. Aber wenn es noch mehr Waffen gibt oder sonst, nehme ich die natürlich gern.
Ich auch.
Chris, ich gehe nicht davon aus, dass du noch was anderes gespielt hast, deswegen übernehme ich hier weiter. Ganz kurz angebunden, ich habe Mafia Definitive Edition beendet.
Okay.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich am Schluss ein bisschen durchgequält. Also, weil es mich dann doch nicht so gefesselt hat, wie man hätte meinen sollen. Also, ich verstehe schon, warum dieses Spiel seit 20 Jahren was ganz Besonderes ist in der Welt der Videospiele, weil vor 20 Jahren war natürlich die Geschichte und die Art und Weise, wie das präsentiert worden ist, natürlich, ich möchte fast sagen, wegweisend für ein Videospiel. Also, das ist halt wirklich auf Filmniveau. Mittlerweile gibt es halt Spiele wie God of War und Last of Us und Uncharted und auch wenn sie jetzt neu präsentiert und neu vertont ist und wirklich auch schön präsentiert ist, ist die Story mittlerweile nur noch Mittelmaß, muss man halt ganz ehrlich sagen. Also sie ist nicht schlecht, aber sie ist jetzt auch nichts, wo man sagt, boah, oh mein Gott, die Story, das ist so ein Hammer. Es ist ehrlich gesagt sogar an vielen Stellen sehr vorhersehbar. Mhm. Also vielleicht war das vor 20 Jahren noch nicht so, weil man es noch nicht gekannt hat, aber ja, die Präsentation schwankt halt auch irgendwo zwischen PS4 und PS3. Also, und wir sind jetzt gerade in der Zwischenwelt von PS4 und PS5 eigentlich. Wie gesagt, die Open World ist eine Kulisse und sonst gar nichts. Ich würde meinen, man kann sich's für 20 Euro vielleicht mal mitnehmen. Mhm. Ich meine, es gibt sicher auch Mafia-Fans, die sagen so, oh nein, da kann man ruhig Vollpreis dafür zahlen. Okay, für Fans, klar. Nur das Problem ist, es ist auch gameplay-technisch mit diesem Cover-Shooting-System und das ist so veraltet mittlerweile. Also das ist eigentlich PS3 Gears of War 1 Niveau. Funktioniert aber deutlich schlechter als bei Gears of War. Und ich finde, wenn man auf so Mafia-Gangster-Story steht, kann man sich das für 20 Euro anschauen. Ansonsten kann man es ehrlich gesagt auch fast auslassen.
Okay, also alle Scorsese-Fans greifen zu, der Rest mietet.
Hätte ich jetzt auch so gesagt, ja. Und das dritte Spiel, ich habe mit Star Wars Squadrons gekauft.
Ich wusste es.
Ja.
Ich wusste es, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, dass du Squadrons gespielt hast.
Okay,
das muss man vielleicht dir erklären, dass wir reden ja nicht wirklich viel miteinander abseits des Podcasts. Nein, das war jetzt ein Scherz. Aber über Spiele, die wir gespielt haben, sind wir auch manchmal vorsichtig. Und ob wir uns, also du wusstest ja auch nicht, dass ich Hades gespielt habe eigentlich.
Genau, weil wir wollen uns das für den Podcast halt aufheben.
Genau. Aber ich wusste es, dass du Star Wars gekauft hast. Okay, erzähl, weil ich bin, ja, neugierig.
Schau, ich habe jetzt, glaube ich, über 2 Jahre Star Wars Battlefront 2 durchgehend gespielt. Es ist für mich eines der besten Spiele dieser Generation, obwohl es so viel Kritik natürlich einstecken musste. Und den Modus, der mir und einem Kumpel am meisten Spaß gemacht hat, war einfach der Starfighter Assault, wo du halt einfach mit den Raumschiffen herumfliegst. Und wir haben das bis zum Verrecken gezockt. Obwohl es eigentlich, weil es so spaßig war und weil wir halt solche Star Wars Fans sind. Und plötzlich wurde Star Wars Squadrons angekündigt, ein Spiel, was sich nur auf die Weltraumkämpfe konzentriert. Also das war ja unfassbar geil. Ich war dann lange skeptisch, weil dann hieß es plötzlich, okay, es gibt nur eine Cockpit-Ansicht und es geht fast schon ein bisschen so in Richtung Weltraumsimulation, weniger weg von Arcade. Okay, es kostet doch nur 40 Euro und dann habe ich mir gedacht, oh. Ich konnte es jetzt im Multiplayer noch nicht anzocken, aber ich habe die Singleplayer-Kampagne ein gutes Stück gespielt, vielleicht 2-3 Stunden, und ich bin begeistert. Oh. Also das ist nach Jedi Fallen Order ein richtig gutes Star Wars-Spiel wieder, aber halt auch sehr speziell. Also es ist so ein bisschen eine Anspielung an, ich weiß nicht, ob du damals, die Spiele gab es auf dem GameCube irgendwie, die hießen Rogue Leader. Da gab es so diese, oder ganz früher gab es so diese TIE Fighter und X-Wing Serie, die ja bei Fans bis heute unfassbar beliebt ist. Und das Spiel ist tatsächlich so ein bisschen eine Hommage an das Ganze. Also es ist erschreckend simulationslastig. War? Also es fängt schon damit an, dass du nur im Cockpit bist und dass du alle wichtigen Anzeigen in deinem Cockpit hast. Das ist interaktiv. Das heißt, du kannst alle HUD-Displays ausschalten, brauchst du gar nicht, weil du alles direkt im Cockpit hast. Und du musst auf dein Schild achten, du kannst es nach vorne, nach hinten oder mittig ausrichten. Du musst auf deine Energie achten, die kannst du in deine Waffen stecken oder in deine Geschwindigkeit oder in deinen Schild. Du kannst boosten, du kannst driften, du kannst gewisse Manöver fliegen. Du musst natürlich aufpassen auf deine Munitionshaushalt. Du kannst deinen Teammitgliedern Squad-Befehle geben.
Wie groß kann denn Squad sein?
Maximal sind es 5. Also im Multiplayer ist auch immer 5 gegen 5.
Okay.
Und die Schiffe sind quasi wie bei einem MOBA, sind das Klassen. Also es gibt ein Heilschiff, was andere repariert. Dann gibt es den Bomber, der natürlich langsam ist, aber viel Schaden macht. Dann gibt es das X-Wing, das ist, oder den normalen TIE Fighter, das ist so die Mittelklasse. Und dann gibt es auch die Schnellen, die Interzeptoren. Und da hat so jeder seine Aufgabe. Und wie gesagt, für Multiplayer kann ich jetzt noch nicht sprechen, weil ich es noch nicht gespielt habe, aber auch der Singleplayer, da hatte ich wirklich Angst, dass das jetzt nur so, weißt du, so, dass sich das wie anfühlt wie Multiplayer-Partien gegen Bots. Mhm. Und ist es absolut nicht. Also das erzählt eine wirklich coole Geschichte. Du siehst sie von beiden Seiten, vom Imperium und von der Neuen Republik. Es spielt ja geschichtlich gesehen nach Episode 6, also nach der Zerstörung des zweiten Todessterns, nach der Schlacht von Endor. Und what the fuck, deine KI-Begleiter wachsen dir so schnell ans Herz. Das hat fast schon Mass Effect-Niveau. Oh. Also vielleicht Mass Effect-Niveau jetzt ein bisschen übertrieben, aber du kannst auch zwischen den Missionen bist du im Hangar und kannst mit denen reden. Und das ist wirklich cool, was die auch zu sagen haben. Also die haben wirklich einen tollen Charakter auch. Und man muss sich ein bisschen reinfuchsen in das Spiel, weil es ist nicht so, okay, ich nehme jetzt den Controller in die Hand und spiele es einfach. Weil halt wirklich... Du musst auf sehr viele Anzeigen in deinem Schiff achten und wenn du nicht aufpasst, wirst du halt schnell abgeschossen. Du musst wirklich auf vieles achten. Wenn du dich aber dann ein bisschen reingefuchst hast, ist es extrem befriedigend. Es schaut toll aus und ist, würde ich sogar sagen, auch nur für Singleplayer-Fans, für X-Wing TIE Fighter-Fans, ein guter Kauf.
Boom. Wow. Okay. Um 40 Euro kann man sich das jetzt kaufen.
Ja.
Und Multiplayer hast du noch nicht ausprobiert, weil...
Weil der Kumpel, mit dem ich das spiele, wir haben uns jetzt am Wochenende dauernd verpasst. Mhm. Und wir wollten es zusammen mal ausprobieren. Okay. Und hey, die Singleplayer-Kampagne macht so viel Spaß. Also ich wollte jetzt auch erstmal die sehen, die natürlich auch ein gutes Tutorial ist, wie man das Spiel spielt. Würde ich auch jedem mal empfehlen, bevor man sich in den Multiplayer reinwirft. Weil es halt, wie gesagt, dann doch überraschend komplex ist. Aber hey, Gratulation an Motive, so heißen die Entwickler, die das wirklich toll gemacht haben. Und ich hoffe sehr, dass dieses Spiel A, supported wird, B, erfolgreich ist und dass die sich vielleicht tatsächlich wagen, das nächste Spiel, dass die da, ich weiß, ich bin jetzt ein Träumer, aber
Träume. Dieser Podcast ist zum Träumen da.
Ich träume ja von einem Open Galaxy Star Wars Spiel im Sinne von No Man's Sky. Jetzt nicht ganz so groß, muss nicht sein. Aber wo ich mich halt auch aussuchen kann, bin ich ein Kopfgeldjäger, bin ich ein Schmuggler wie Han Solo, bin ich fürs Imperium, bin ich für die Republik. Weißt du, wo ich mein eigenes, so ein Rollenspiel quasi
im prozedural generiert auch wie No Man's Sky, meinst du so?
Nein, muss nicht sein, aber einfach, dass es sich halt auf die Raumschiffe konzentriert. Mhm. Oder wie heißt dieses Millionengrab, was da rauskommt vom
Star Citizen.
Ja, genau. Ich sag jetzt schon, dass es ein Millionengrab ist.
Kann gut sein, ja.
Mal schauen. Also so in der Art würde ich mir das vorstellen. Das wäre natürlich richtig, richtig toll. Ich denke mal gerade, was ist mit Electronic Arts los? Ihr macht plötzlich gute Star Wars Spiele. Das sind wir nicht gewohnt von euch.
das stimmt.
Bitte unbedingt weitermachen.
Das ist von EA Motive, sagst du. Das sind doch auch die, die den Singleplayer bei Battlefront 2 gemacht haben. Das ist korrekt.
Nein, ich glaube, das sind die, die tatsächlich den Starfighter Assault. Ah, nein, Entschuldigung. Ich glaube, sie haben beides gemacht. Ich glaube, sie haben sowohl den Singleplayer gemacht, als auch den Starfighter Assault. Und der reine Multiplayer wurde von DICE gemacht, bilde ich mir ein.
Ja, genau.
Ja. Also da haben sie auch eigentlich gute Erfahrung. Und wie gesagt, also überraschend tut es mich jetzt, dass es auch ein tolles Singleplayer-Spiel ist. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Ich dachte, dass die Singleplayer-Kampagne ist irgendwas dahingeklatschtes, liebloses. Ist es nicht. Also, und vor allem das Tolle ist, man kann das Spiel komplett in VR spielen. Mhm. Was ich natürlich leider nicht kann. Was ich aber gehört habe, soll es spektakulärst sein.
Oh Gott.
Geil. Also, das ist das erste Spiel, wo ich mir denke, scheiße, wie gern hätte ich jetzt eine VR-Brille. Weil allein die Tatsache, dass man sich dann komplett in dem Cockpit halt umschauen kann, ist sehr, sehr cool. Mhm. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass dieses Spiel ursprünglich nur für VR entwickelt wurde, weil wenn du im Hangar stehst und mit den einzelnen Personen reden kannst von deinem Squad, du kannst dich nicht frei bewegen im Hangar, sondern du klickst dann drauf und dann teleportierst du dich dahin zu denen.
Aha, okay, ja. So
typisch, wie das in einem VR-Spiel halt ist.
Ja.
Und dadurch wirkt es auch sehr von Anfang an für VR durchgedacht. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass das nur als VR-Spiel begonnen hat und dann die Leute gesagt haben, hey, nur VR, da machen wir wahrscheinlich keinen Profit damit, wir müssen halt das auch normal spielbar machen. Und haben sie auch gemacht. Und um ehrlich zu sein, ich bin gerade am Überlegen, ob ich mir nicht extra für dieses Spiel sogar einen Flightstick und einen Schubregler kaufen soll. aber ja, mal schauen.
Das gleiche habe ich überlegt beim Flight Simulator.
Ja.
Und dann habe ich ihn deinstalliert.
Oh, okay.
Okay, gut, David, wie schaut denn dein Next-Gen-Hype-Level gerade aus? Die Konsolen kommen fast einen Monat. Du hast deine bestellt. Ich wahrscheinlich werde meinen nicht bekommen. Wie schaut's aus bei dir?
Hype hoch 10.
Hype hoch 10?
Ja.
Okay. Auf was freust du dich gerade am meisten?
Ich freue mich irrsinnig auf die neue Konsole und ich freue mich vor allem, also ich kann es kaum erwarten, Spider-Man Miles Morales einzulegen und dann in 4K HDR und 60 FPS mich da durchzuschwingen und vor allem auch den Vergleich dann zu sehen zu Spider-Man mit 30 Frames auf der PS4. Also ja, ja. Ich bin sehr, sehr gehypt. Ab dem 19. November muss ich mir, glaube ich, einmal 2 Monate Urlaub nehmen oder gleich ein Sabbatjahr, keine Ahnung. Weil ich habe mir nochmal das Launch-Line-Up angesehen. Es gibt allein 5 Spiele, die ich mehr oder weniger sofort zocken möchte.
Ja, die da wären, weißt du die?
Oh Gott, es ist Miles Morales, es ist Demon's Souls, es ist Sackboy Adventure.
Okay.
Es ist, das könnte man zusammenspielen, das wäre sicher lustig. Es ist Assassin's Creed Valhalla, es ist Cyberpunk. Ich zähle das jetzt als Launch-Line-Up. Mhm. Also ja, die 5 will ich sofort. Und dann gibt es noch 2, 3 andere, die ich vielleicht auch ganz spannend finde. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ein Launch-Line-Up jemals so gut war.
Echt? Ich hab das in Kontrast zur letzten Generation irgendwie besser in Erinnerung, glaube ich.
What?
Oder es wirkte vielversprechender. Ich weiß nicht, da waren so Sachen wie The Order dabei und was waren da noch?
Die Order war aber nicht direkt zum Launch da.
Aber im Launch ja, oder? Das war, ja, wurde damals doch auch so beworben, weil...
Okay, das kann man natürlich sehr, das ist ein dehnbarer Begriff natürlich.
Ja, weil es geht ums Hype-Level. Und okay. Ich habe das so gefühlt, so, okay, ich weiß nicht, welches Launch-Jahr oder welches Launch-Lineup jetzt wirklich am vielversprechendsten ist. Ich habe Mixed Feelings eher.
Interessant. Also, weil ich kann mich erinnern, bei der PS4, ich habe genau Black Flag gespielt und sonst gar nichts.
Siehst, Black Flag war auch so ein Titel, auf den habe ich mich sehr... Na, eigentlich blöd. Moment. Ich glaube, Black Flag, da musste ich bekehrt werden, auch um zu sehen, wie großartig es ist.
Es war unfassbar großartig.
Ja, ich war, glaube ich, nicht so ein Fan davon, als ich gehört habe, Assassin's Creed findet am Wasser statt. Ja, ich dachte, Assassinen können nicht schwimmen. Egal. Gut, Stichwort übrigens mit Spider-Man und Cyberpunk, denn heute machen wir was zum ersten Mal. Wir führen den News-Ticker ein, David. Das heißt, ich lese dir jetzt 4 Headlines vor und du darfst dir dann eine davon aussuchen. Mhm. Und über die sprechen wir. Here we go. Cybercrunch. Verpflichtende 6-Tages-Woche bei CD Projekt Red. Wieder in der Pubertät. Spider-Man wird jünger. Insomniac recastet Peter Parker. Schamlos. Jeder 4. Ubisoft-Mitarbeiter hat laut firmeninterner Umfrage schon mal Fehlverhalten am Arbeitsplatz mitbekommen. Und das SS-Debakel. Xbox Disk Space ist angeblich 825 GB und die der PS5 664 GB. David, über was möchtest du reden?
Zunächst mal, SS-Debakel ist wahnsinnig unglücklich mal wieder gewählt. um ehrlich zu sein, ich glaube nicht, dass ein Thema jetzt so groß ist. Ich glaube, wir könnten fast über alle 4 kurz reden. Ich finde die alle sehr spannend.
Okay.
Gehen wir es gleich durch.
Okay, fangen wir gerne an mit dem Cybercrunch und der verpflichtenden 6-Tages-Woche bei CD Projekt Red. Wurde angekündigt in einer offiziellen Pressemitteilung, dass der CEO jetzt veranlasst hat, dass die Mitarbeiter verpflichtend für 6 Wochen am Samstag arbeiten gehen sozusagen, um das Spiel für den Launch ready zu bekommen. Die können es nicht mehr delayen, dann, das geht einfach nicht mehr, die Shareholder werden nervös.
Ja.
Und ja, die eine Seite der Gaming-Presse natürlich zerreißt sich darüber, die andere, für die ist das normal scheinbar. Wie siehst du das?
Also die sogenannte Crunch-Zeit, das sich alle auskennen, ist meistens dann immer die Phase, wo das Spiel kurz vor der Fertigstellung ist und wo halt noch sehr viel Arbeit reingesteckt werden muss, dass der Launch auch glücklich stattfinden kann. Das ist so ein Thema, das gibt es jetzt natürlich nicht nur bei CD Projekt Red, sondern ich weiß auch bei The Last of Us 2 und bei Naughty Dog gab es immer wieder ein paar sehr negative Meldungen auch von Mitarbeitern, dass gewisse Crunch-Zeiten, die passieren manchmal auch vor einer wichtigen E3-Demo oder bevor eine wichtige Beta rauskommt. Also es gibt immer wieder in so einer langen Spielentwicklung immer wieder so Crunch-Zeiten.
Genau. Und das ist die, Entschuldigung, dass ich jetzt unterbreche, aber das ist mit die wichtigste Zeit wahrscheinlich, diese letzten Wochen und Monate, wo diese ganzen Spielelemente, die separat entwickelt werden, eigentlich erst zusammenkommen. Und da, ab dann kann man erst wirklich ein Spiel in Gänze testen und die ganzen Bugs, das sind tausende von Bugs in so einer Open World, also zehntausende bei dem, was die vorhaben.
Oh Gott. Ja. Ja. Mir ist folgendes, also...
Schmälert das den Spielspaß? Will ich das Spiel deswegen weniger kaufen?
Nein. Absolut nicht. Nein.
Um ehrlich zu sein, wenn du Spiele-Developer bist bei einer der wertvollsten Firmen in Osteuropa, solltest du dich wahrscheinlich eh glücklich schätzen. Außerdem sollte man dazu sagen, dass CD Projekt Red-Mitarbeiter aufgrund von internen Policies zu 10% am Unternehmensgewinn beteiligt sind. Und die haben natürlich als öffentliches Unternehmen oder ein börsennotiertes Unternehmen einen Revenue Forecast und ihr Forecast für dieses Jahr ist Net Revenue von 500 Millionen US-Dollar, das heißt nach Steuern, das ist bar, also der Gewinn, und der wird unter den Mitarbeitern, diese 10% werden aufgeteilt. Und das sind 50.000 polnische Kronen haben die, glaube ich, dort. Stimmt das?
Möglich, ja.
Und ja, das ist 10-mal mehr als der Durchschnittspole einnimmt, wo der Median Income bei 5.000 circa liegt. Das ist ziemlich krass, wie wertvoll CD Projekt Red eigentlich ist und wie gut es den Mitarbeitern dort eigentlich geht, wenn man das mal ganz in Perspektive betrachtet. Deswegen, wenn mich da jemand fragen würde, ob ich nach 5 Jahren wenn ich eh schon an einem Projekt 5 Jahre arbeite, ob ich die letzten 6 Samstage nicht auch noch reinkommen kann, damit vielleicht aus meinem 40.000 Bonus ein 50.000 Euro Bonus wird, kann es sicher sein, dass ich hingehe.
Also es scheint so, als hätte CG Projekt Red das sehr, sehr fair gelöst. Mir ist eine Sache wichtig, du darfst die Mitarbeiter nicht ausbrennen. Und genau. Wie gesagt, es muss eine gewisse Belohnung geben. Also
genau. In dem Fall ist es eh so.
Ja, also man muss ja jetzt auch ehrlich gesagt die Mitarbeiter, ich finde es krass, dass die am Gewinn beteiligt sind, das ist sehr, sehr untypisch, aber man kann das ja auch mit anderen Bonuszahlungen machen, man kann sagen, okay, für jeden der Samstage, die ihr da jetzt reinkommt, bekommt ihr nach dieser Crunch-Phase 2 Urlaubstage oder Zeitausgleich, das kann man ja alles dann irgendwie schön machen. Ich meine, solche Crunch-Zeiten, die gibt es wahrscheinlich bei jedem Projekt, nicht nur in der Videospielwelt. Also,
du sagst es, nein, so ist es auch, also jeder, der irgendwie ein großes Projekt hat oder eine schwierige Aufgabe, irgendetwas, was lange dauert oder viel Vorbereitungszeit, ja klar muss man da reinhauen, damit das großartig wird. No shit. Und wenn man eines der besten Open-World-Spiele machen will und sich das so öffentlich auf die Fahne schreibt, ja dann, ja sicher, dann müsst ihr reinhauen, aber das ist euer Ziel.
Was halt natürlich gar nicht geht, ist, wenn ein Publisher jetzt eine unzumutbare Deadline irgendwie ausspricht und dann die Mitarbeiter mit Peitschen irgendwie da durchtreibt, Wochen, teilweise Monate lang, weil man muss schon aufpassen, dass, wie gesagt, es bringt nichts, wenn man jetzt 6 Tage die Woche arbeitet, wenn der Mitarbeiter schlecht drauf ist. Dann leistet er wahrscheinlich mehr, wenn er 3 oder 4 Tage die Woche arbeitet und dafür gut drauf ist. Also man muss auch immer schauen, wie dann die Stimmung ist. Man muss den Mitarbeitern einen gewissen Ausgleich anbieten. Sie müssen trotzdem genug Freizeit haben, genug Zeit zur Erholung haben. Das ist halt schon wichtig. Wenn das alles eingehalten wird, ist meiner Meinung nach gegen der Crunch-Phase nichts einzuwenden. Mhm.
Ja. Okay. Ja, sehe ich auch so. Wie gesagt, it's part of the game. So. David, das nächste Thema beschäftigt dich bestimmt sehr, denn dein favorite character Peter Parker sieht nicht mehr aus wie Peter Parker, sondern mehr wie Tom Holland, der aber auch eigentlich Peter Parker ist, womit wir wieder beim Thema sind. Wie findest du den neuen Peter Parker?
Um ehrlich zu sein, mich beschäftigt das gar nicht, überraschenderweise. Echt? Okay. Nein, ich bin auch schon mittlerweile so auf Miles Morales eingestellt, dass ich mir denke, fuck you, Peter Parker.
Moment, ist das Whitewashing?
Ich finde die Aufregung dahinter sehr künstlich mal wieder. Also ja. Ich glaube auch, was jetzt passiert ist, in der PS5 Remastered Version von Spider-Man wird das Gesicht von Peter Parker etwas anders aussehen. Manche meinen ein bisschen jünger aussehen, manche meinen, es sieht ein bisschen mehr aus wie Tom Holland. Angeblich sieht er jetzt einfach mehr aus wie der Synchronsprecher, dieser Juri Schieß mich tot.
Lowenthal.
Okay.
Gesundheit.
Und es ist, ehrlich gesagt, ich fand es jetzt nicht nötig. Rein technisch gesehen sieht er jetzt besser aus.
Also ja,
das Gesicht sieht meiner Meinung nach jetzt schon besser aus.
Ja, so weirder Mix, finde ich. Vorher diese buschigen Augenbrauen und so, da war ich auch nicht so der größte Fan von. Aber die Story erzählt uns ja, dass das quasi ein erfahrener Spider-Man ist, einer, der das schon lange gemacht hat, also Verbrechen bekämpft hat. Und das hat sich halt auch in seinen Gesichtszügen, in seiner Mimik abgezeichnet. Und ich fand das schon passend für 26 oder was der einnehmen soll als Alter. Ja, und auch diese Beziehung mit der MJ, das kam irgendwie besser rüber, weil er auch halt in den Momenten dann halt peinlich wirkte oder traurig oder lustig. Es ist halt nicht so dieser Movie-Star-Charakter und dieser neue, du sagst schon eher Tom Holland-Typ, der wirkt schon auf mich persönlich wesentlich jünger und hat nicht so viel Charisma, dieses je ne sais quoi, I don't know. Dem fehlt so ein bisschen die Seele, der schaut aus wie eine seelenlose Puppe in gewissen Screenshots. Ich frage mich, wobei es ist ja schon bestätigt, dass sie das für den zweiten Teil von Spider-Man machen, also das nächste Sequel zum eigentlichen ersten Teil. Und dass es da dann sich besser anfügt wahrscheinlich, oder? Ich nehme an, dass sie das Alter schon gleich behalten werden, weil es war schwachsinnig, das jetzt umzuändern, aber es wird schon wahrscheinlich etwas brauchen, um alle Spieler davon zu überzeugen, dass das eine gute Entscheidung war. Und auch der Creative Director, es ist mal leider wieder so wie bei The Last of Us und etlichen anderen Beispielen, bekommt auf Twitter Todesdrohungen,
großer Gott,
dass er das zurückändern soll.
Großer Gott.
Und muss sich halt an die Öffentlichkeit wenden und seine Entscheidung erklären. Was Wahnsinn ist, weil bis wieder, ich darf nicht Euler sagen, Entschuldigung, aber
es, sag ruhig Euler.
Euler, das geht mir am Arsch. Nein, es ist leider bitter, dass es noch immer solche Leute gibt und wie es ausschaut, noch länger geben wird, die halt ihren Frust über sowas direkt bei den Kreativen auslassen und dann mit so Meldungen wahrscheinlich dafür sorgen, dass diese ganzen Creative Director nicht mehr länger in der Öffentlichkeit stehen wollen.
Ja. Ganz ehrlich, was muss ich für ein scheiß Loser sein, dass ich wegen sowas jemanden mit dem Tode bedrohe? Also allein das. Prinzipiell, dass ich jemanden mit dem Tode bedrohe, sowas macht man nicht. Aber es gibt ja wohl nichts Unwichtigeres im Leben als das Gesicht von einem Videospielcharakter. Also ich meine, jetzt im großen Kontext betrachtet, ja. Ich verstehe schon, dass es natürlich ein paar Spieler gibt, die sagen, sie mögen das nicht. Das ist okay. Ich bin auch der Meinung, ich finde es nicht gut, dass er jetzt ein bisschen jünger aussieht, weil er ja auch eigentlich der Mentor sein soll von Miles Morales. Ja. Und deswegen finde ich, sollte da ein gewisser Altersunterschied sein, auch optisch. Ich finde, er sieht jetzt tatsächlich rein technisch, rein optisch, von der Umsetzung her besser aus. Ich finde die Gesichtsanimationen, die Haut, das wirkt alles weicher, das wirkt einfach jetzt besser, wahrscheinlich auch dank der Power der PlayStation 5.
The power ich muss, of PlayStation 5.
The power. Aber ich muss dazu sagen, ich bin selber jemand, ich bin 30 und ich werde oft von Leuten als Anfang 20 eingestuft.
Tell me about it.
Also mir passiert das auch so oft und deswegen finde ich das fast auch realistisch, dass er vielleicht älter ist, als er aussieht. Okay. Ich kann mich erinnern, vor 2 Jahren habe ich mir beim Mediamarkt Batman vs. Superman gekauft, die Blu-ray. Da stand irgendeine Blu-ray ab 16 und die an der Kasse hat mich nach meinem Ausweis gefragt. Da war ich 28.
Oh boy.
Also sowas passiert halt einfach und sowas ist ja auch irgendwo fast schon realistisch, möchte ich sagen. Aber ja. Hey, ganz im Ernst, ich kann mich auch damals erinnern, wie die Fans so ausgezuckt sind, und auch die Entwickler so beschimpft haben, weil der Spider-Man-Suit aus den Sam Raimi-Filmen mit Tobey Maguire, sie wollten den unbedingt im Spiel haben, diesen Anzug. Und ich glaube, Insomniac Games hat dem irgendwie eine Abfuhr erteilt, dass das jetzt gerade nicht als Plan ist. Dabei war das aber eh als Überraschung geplant an einem bestimmten Tag. Ey, und die Leute haben Insomniac Games sowas von beschimpft. Und ähnlich wie jetzt offenbar. Und dann ist der Suit rausgekommen und da hat dann auch der Creative Director gesagt, es war eh von Anfang an geplant als Überraschung. Es ist schade, dass er jetzt so rauskommt unter dem Licht von, weil sich der Mob so aufgeregt hat. Und ich weiß auch wieder ganz viele auf YouTube und auf Twitter, yeah, we did it, wir haben uns aufgeregt und wir haben Recht bekommen. Bullshit, der Anzug war ewig lange in Entwicklung, bevor, sowas geht nicht von heute auf morgen. Ja, in Videospielen, das ist ja alles komplizierter, als die Leute glauben. Und diesen Angry Mob, das ist immer so schlimm, man will als Videospieler, man will immer fair genommen, ernst genommen werden und nicht als Kind behandelt werden, wenn man sagt, ich spiele Videospiele. Und solche Leute schaden halt der ganzen Community, weil, ja, dann sind es halt doch wieder diese Angry Kellerkinder, die sich über sowas aufregen.
Leider ja.
Und das sowas ist zum Kotzen, ehrlich gesagt. Ja. Also ganz ehrlich, ich finde es jetzt okay, dass sie das verändert haben. Ich habe da ehrlich gesagt keine Meinung dazu. Also ich fand es vorher gut, ich finde es jetzt gut.
Okay. Next up, die Ubisoft-interne Mitarbeiterumfrage hat ergeben, dass jeder vierte Mitarbeiter dort schon mal Fehlverhalten am Arbeitsplatz mitbekommen hat. Das ist schockierend viel bei, ich glaube, oh Gott, lass mich nicht lügen, aber ich glaube 1500 Mitarbeitern. sind das ziemlich viele und ich glaube, Ubisoft hat ein ziemlich festes Problem an der Hand. Und der CEO, der Yves Guillemot, weigert sich so wirklich Stellung zu beziehen, weil er ja eigentlich jahrelang dafür gesorgt haben muss, dass das nicht rauskommt, dass das okay ist. Und er hat dort eigentlich eine Kultur wahrscheinlich ja, kultiviert, großgezogen in seinem Unternehmen, dass sowas okay ist. Und jetzt müssen halt einige Leute dafür gehen. Und ich glaube, da war zuletzt auch irgendwie seine rechte Hand im Unternehmen dabei. So, ich glaube, der Mann heißt Serge Hescott. Und auch der Assassin's Creed Valhalla, ich bin mir jetzt nicht sicher, hat der Valhalla gemacht, der Creative Director, ein ziemlich großer Name, Ashraf Ismail oder so.
Ja, ja, ja. Ja. Hat er nicht vorher Origins oder Odyssey gemacht?
Auf jeden Fall, eines von den beiden hat er gemacht und eben auch so mit das Reboot bestimmt von der ganzen Marke und auch der ist nicht mehr im Unternehmen. David, hast du irgendeine Meinung zu diesen Meldungen von Ubisoft?
Also ich glaube, es ist einmal wichtig, man muss halt einmal ein bisschen definieren, was ist Fehlverhalten am Arbeitsplatz. Also ich denke nicht, dass wir jetzt davon reden, dass da jemand zu laut telefoniert hat oder vielleicht sich die Schuhe nicht zugebunden hat, weil es gibt gewisse Leute, die regen sich halt über alles auf. Aber ich glaube, hier geht es eher um sexistisches Verhalten. Vielleicht geht es auch, hast du da genauere Infos, worum es da geht, bevor ich da jetzt irgendwie Mutmaßungen anstelle?
Nein. Okay. Es steht in den Pressemeldungen Misbehavior, das ich jetzt als Fehlverhalten interpretiert habe, aber da steht kein sexuell oder irgendwas davor. Es ist halt eher unspezifisch, aber ich glaube, das wird halt gerade einfach so verschlissen, weil Ubisoft ja mehr negativ als positiv in den Schlagzeilen ist im Moment aufgrund dieser Tatsache und es wieder so eine Headline ist, die aufgegriffen wird, recycelt wird. Jeder schüttet mal seinen Hass darüber aus, wie frauenfeindlich Ubisoft nicht ist und so weiter. Und dann in einer Woche kümmert es keinen mehr.
Also ich kann nur ein bisschen wiederholen, was ich vorhin schon gesagt habe. Das Wichtigste, was einem Unternehmen, also die oberste Priorität eines Unternehmens sollte sein, dass die mentale und körperliche Gesundheit der Mitarbeiter ganz wichtig ist. Ja. Weil nur ein gesunder und glücklicher Mitarbeiter kann zu 100% performen. Wenn ich jetzt irgendwie in eine Arbeit gehen müsste, wo es mir mental schlecht geht, wo ich vielleicht gemobbt werde, wo ich vielleicht wegen meinem Geschlecht, meiner Religion, meiner Sexualität, schieß mich tot, meiner Hautfarbe,
dein Musikgeschmack
oder sonst was, wenn ich jetzt wegen sowas diskriminiert werde, dann schlägt das natürlich auf die Performance des Mitarbeiters. Und wenn ich keine Möglichkeit habe, das zu reporten, weil vielleicht auch der Chef ein Arschloch ist, dann ist der Mitarbeiter auch so ein bisschen in der Falle, weil er kann sich nicht drüber aufregen und oder was heißt aufregen? Er kann sich nicht beschweren, das sind ja berechtigte Beschwerden. Und dass sowas bei Ubisoft passiert, ist ehrlich gesagt, ich meine, passiert wahrscheinlich in vielen Unternehmen. Ich glaube, auch in den nächsten Wochen wird da immer mehr dazu rauskommen, um was da jetzt genau geht, aber Ubisoft steht jetzt eh schon seit längerem, was das Thema angeht, unter keinem guten Stern. Und die sollten da jetzt wirklich, wirklich aufpassen, weil sonst laufen denen die Mitarbeiter davon. Und wie gesagt, wenn ein Mitarbeiter nicht gut performen kann, dann wird auch das Spiel nicht gut.
Schmälert das aber deine Vorfreude auf Assassin's Creed? Oder irgendwie fühlst du dich jetzt weniger von Ubisoft verstanden als Kunde?
Also auf Ubisoft macht es ehrlich gesagt einen sehr schlechten Eindruck, das möchte ich schon sagen. Ich werde mir natürlich trotzdem Assassin's Creed Valhalla kaufen. Mhm. Einfach nur, wenn man das jetzt boykottiert wegen sowas, klar, man schadet Ubisoft, aber man schadet ja auch irgendwo den Mitarbeitern, die da jetzt Jahre ihres Lebens rein investiert haben. Und es können ja nicht nur Arschlöcher da drum rennen, also so ist es ja natürlich auch nicht. Da gibt es sicher auch ganz, 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 ganz viele Mitarbeiter, die super nett sind, die einen super Job machen und die viel Arbeit und Schweiß und Tränen in dieses Spiel gesteckt haben. Also sowas jetzt zu boykottieren, weiß nicht, ob man dann damit was erreicht.
Muss jeder für sich selbst entscheiden.
Ja,
vote with your wallet.
Ja, oder jetzt, ich glaube, man muss jetzt einmal herausfinden, was da genau passiert ist, bevor man da jetzt irgendwie
Auch Anschuldigungen macht, die vielleicht auch nicht gerechtfertigt sind.
Das ist auch richtig, ja. Also da muss man halt auch aufpassen.
Ja, wie gesagt, es ist nur so eine Headline, die wirkt aufgeblasen. Ich finde, es ist gar nicht so schlimm, weil das passiert in vielen Firmen. In vielen Firmen.
Jetzt das
beste ja, Beispiel Alan aktuell, soll ja auch ziemlich ein Arschloch sein hinter den Kulissen. Everybody's an asshole. Just accept it. Okay. Letzter Punkt vom Newsticker, David. Das ist, glaube ich, gar nicht so fix, wird aber schon relativ fix posaunt im Internet. Der Usable Disk Space, also die Festplattenkapazität, die überbleibt, wenn mal das Betriebssystem von den Konsolen drauf liegt und kleinere Datenpakete, der soll jetzt endgültig feststehen. Und bei der Xbox sind das angeblich über 800 GB und bei der PS5 sind das 664. Natürlich muss man da auch bedenken, dass die PS5 von Haus aus eine kleinere Festplatte hat. Ja, zum Beispiel im Anbetracht, dass Call of Duty Warzone oder ich glaube Modern Warfare, wenn du dir dieses Spiel auf die Konsole ladest, hat das schon alleine über 250 GB im Moment. Ja, meine Frage an dich ist jetzt, stimmt dich das auch ein bisschen sauer, wenn du diese Zahlen hörst? Das klingt schon ein bisschen wenig, oder?
Ja, also ich glaube jetzt auch nicht, dass diese neuen SSD-Platten zaubern können und das nächste Call of Duty plötzlich nur noch 50 GB hat statt 200 oder 250, wie du es gerade gesagt hast. Also es kann schon sein, dass Spiele kleiner werden ein bisschen durch die neue Technik, aber ich glaube jetzt nicht so viel kleiner, dass es jetzt eine solche Festplatte rechtfertigt. Ich bin ehrlich gesagt vor allem auf Sony ziemlich sauer, weil...
Okay, lass es raus, ich auch.
Ich verstehe nicht, wie kommen die auf eine Zahl wie 825 GB? Mhm. Macht's doch ein Terabyte wie Microsoft oder wie jeder normale Mensch. Und wenn jetzt von diesen 800 GB 200 schon mal wegfallen wegen dem Betriebssystem, ist ja bei Microsoft genauso, von dem 1 Terabyte hast du effektiv circa knapp 800 GB. Yeah. Ich meine, ich habe jetzt eine PS4 mit 500 GB. Und ich glaube, die PS4 Pro hatte 1 Terabyte. Also, dass die PS5 jetzt mit 825 GB daherkommt, ist eine Verarsche irgendwie. Und
ja, der Unterschied ist eben die SSD.
Der Unterschied ist die SSD. Ich PS5 weiß auch, dass das jetzt gerade noch sehr, sehr teuer ist.
Ja.
Also, auch in der Produktion natürlich. Und Sony muss natürlich schauen, dass sie die Produktionskosten relativ oder halbwegs gering halten, dass sie nicht draufzahlen, wie damals bei der PS3 zum Beispiel. Aber natürlich ist auch die Taktik von Microsoft und Sony, dass sie uns die Festplatten verkaufen. Also bei Microsoft gibt es ja schon 1 Terabyte Festplatten für 200 Euro. Das kostet ja fast so viel wie die Xbox Series S. Ja. Und ich denke, auch Sony wird sowas bald vorstellen um 200 Euro. Also die wollen das natürlich dazu verkaufen. Sie machen es eigentlich fast zum Pflichtprogramm.
Ja, was sich schon scheiße genug anfühlt, richtig?
Ja, ich hoffe aber dann doch, weil sich ja Technik und Speicher sehr, sehr schnell weiterentwickeln, dass das hoffentlich in 1-2 Jahren dann deutlich günstiger geht. Und vielleicht gibt es dann auch Dritthersteller, die solche Festplatten anbieten. Dann gibt es auch ein bisschen Preiskonkurrenz. Da muss vielleicht auch Sony und Microsoft ein bisschen runterdrücken mit dem Preis. Aber insgesamt ist es eine Sauerei, um ehrlich zu sein. Es wird schon seine Gründe haben, aber 600 GB, die mir zur Verfügung stehen, hey, nach einem Launch-Line-Up ist das voll.
Pretty much, ja, das würde ich auch sagen. Dass so Next-Gen-Spiele, glaube ich, werden zwischen 80 und 100 GB haben. Auch später, also jetzt nicht unbedingt am Anfang der Generation, aber wenn wir uns mal an die Generation gewöhnt haben, ist das, glaube ich, so die Messlatte oder das Standard. Und dann ist mit 6 Spielen die Platte voll.
Was du nicht vergessen darfst, die Spiele werden ja auch immer
größer.
Die werden ja immer größer, ja, auch mit der Zeit. Also Call of Duty, wie Modern Warfare rausgekommen ist, waren es vielleicht auch 80 GB. Dann kam Warzone dazu, dann kamen Kartenpakete und Updates und die ganzen Seasons. Plötzlich sind das über 200 GB.
Genau.
Und der ganze Trend geht ja auch hin in Richtung Games as a Service. Das heißt, du hast ja dann Spiele wie Call of Duty, Avengers und so weiter, die hast du ja länger auf der Festplatte, weil du die ja länger spielen möchtest. Bei so einem Singleplayer-Spiel wie Mafia, das spielst du durch und dann kannst du das ja löschen, weil es ja wurscht ist.
Genau.
Weil du wirst es dann nicht nochmal spielen, ja. Aber eben, nachdem die Spiele immer größer werden und wir die ja auch über einen längeren Zeitraum spielen, das ist ja auch im Interesse der Entwickler, ist es schon nervig, wenn ich mich jetzt entscheiden muss, okay, lösche ich jetzt Battlefront 2 oder Call of Duty oder Avengers? Ich habe jetzt vor kurzem beim letzten Call of Duty Update, ich habe jetzt Avengers löschen müssen von meiner PS4.
Schmerzhaft.
Es ist sau mühsam. Und es ist scheiße.
Ja, ich glaube, Marketinglüge Nummer 1 ist auch gerade im Moment, dass Next-Gen-Spiele kleiner werden. Das kann schon sein, dass die aus irgendwelchen Gründen anders komprimiert werden und dann kleiner sind, aber die Dateigröße insgesamt ändert sich nicht. Beziehungsweise die wird wachsen, weil einfach die Texturen und die Auflösung von allem ja vervierfacht wird, beziehungsweise die ganzen Assets immer komplexer werden und die Welten werden größer und da braucht man einfach mehr Gigabyte logischerweise.
Ja.
Größere Teams machen größere Spiele, sind größere File-Sizes. Und das, ja, im Moment bin ich auch irgendwie pissed auf Sony, dass dieser ganze Launch fühlt sich nicht so reibungslos an wie der letzte. Auch das Messaging ist weird. Ich habe das Gefühl, man weiß nicht, ob überhaupt noch PlayStation 5 dieses Jahr zu kaufen sind. Wird es das geben? In Europa schaut es im Moment nicht aus. In den USA gibt es irgendwie Lotterien, für die man sich anmelden kann. Da gibt es Gewinnspiele. Du kannst dich anmelden auf der offiziellen Sony-Seite, dass du eine kaufst. Also das wirkt alles irgendwie total schlecht organisiert auf mich und deswegen bin ich Haas, obwohl ich sagen muss, ich freue mich irrsinnig, dass es jetzt in einem Monat losgeht. Ich freue mich auf Demon's Souls und die ganzen Spiele, die wir dann zu sehen bekommen. Auch das ist Next-Gen-Gefühl, das ist, oh Gott, es ist etwas Neues da und ja, das fühlt sich dann an wie ein Aufbruch in eine neue Ära. Aber bis dahin müssen die schon noch irgendwie schauen, dass sie die Stange gerade halten, keine Ahnung, dass sie das hinbekommen, weil im Moment schaut es nicht gut aus, finde ich.
Ja, ja.
Ja, und auch diese Festplatten-Message hat dem den Rest gegeben eigentlich. David, lass uns kurz vor Schluss, bevor wir zu Schluss kommen, möchte ich eigentlich noch die Korrektur anführen, die ich am Anfang des Podcasts eigentlich angehen wollt, nur dann haben wir gleich über Hades gesprochen und sind nicht dazu gekommen. Mhm. Die Korrektur bezieht sich darauf, dass wir letzte Woche gesagt haben, dass der Kauf von Bethesda durch Microsoft der größte Gaming-Deal in der Historie der Videospiele ist. Das stimmt so nicht, deswegen habe ich die Top 10 Gaming-Deals der Historie mal recherchiert, alright, um zu schauen, wie viel Geld da eigentlich umgesetzt wurde, wer wen gekauft hat. Und beginnt, also auf Platz 1 ist eben nicht Microsoft und Bethesda, sondern 2016 kaufte der chinesische Tech-Gigant Tencent den finnischen Mobile-Game-Developer Supercell für sagenhafte 8,6 Milliarden US-Dollar. Und Supercell ist bekannt für Heyday, Clash of Clans, Boom Beach und Clash Royale, Spiele, die wir natürlich alle kennen.
Lauter Dreckspiele.
Ja, lauter. Sorry. Auf Platz 2 ist dann Microsoft mit den 7,5 Milliarden für ZeniMax Media und Bethesda. Mhm. Auf Platz 3, könntest du raten, was auf Platz 3 ist?
Nein.
Activision Blizzard kauft Candy Crush, den Candy Crush Developer King im Jahr 2015. Da weiß ich nicht, wie viel Geld die ausgegeben haben im Moment. 2014 kaufte Microsoft wieder, die sind zweimal in der Top 5, kauften die Minecraft Entwickler Mojang für 2,5 Milliarden US-Dollar. Also Microsoft hat in den letzten 6 Jahren fast 10 Milliarden US-Dollar für Entwickler ausgegeben oder für Entwicklerstudios und IPs, was ja pretty insane ist, um ehrlich zu sein.
Viel Geld, ja.
Ja, dann kommt noch Facebook kauft Oculus VR für 2 Milliarden, Zynga kauft Peak für 1,8 Milliarden und der letzte Deal auf der Liste, aber umso interessanter fand ich, bisher nämlich eigentlich der teuerste, in Japan. Bandai kaufte Namco 2005 für 1,7 Milliarden. Das waren vorher getrennte Unternehmen und heißen erst seitdem Bandai Namco. Wusste cool. Ich auch nicht. Ja, das war's auch schon mit der Korrektur.
Wieder was gelernt. Danke, ja. Chris, dass du das rausgesucht hast. Ja, gerne. Also unfassbar. Also wir reden da von Geld. Das kann sich kein Mensch vorstellen.
Ja, krass.
Aber Ja. Noch einmal, also ich glaube, Bill Gates hat ein Vermögen von 115 Milliarden, der hätte all diese Deals auch privat abschließen können. Also nur, um das auch wieder in eine Relation zu bringen. Gott. Aber krass, da darf man gar nicht drüber nachdenken eigentlich. Na. Das war's, okay. Wir müssen jetzt natürlich schauen, worüber wir das nächste Mal reden. Mal schauen, wie News intensiv die nächste Woche wird.
Ja, schau mal.
Ja, also
Hades Review Talk ein Thema?
Wir werden sicher weiter über Hades reden, ja, denke ich schon, nachdem wir es ja beide weiterspielen werden. Okay. Ich werde hoffentlich dann auch ein bisschen mehr über Squadrons reden können, wie es im Multiplayer so performt. Wie gesagt, wir sind ja einen Monat weg von den Konsolen oder knapp einen Monat. Wir wissen immer noch so vieles nicht. Wir wissen nicht, wie die Benutzeroberfläche aussieht zum Beispiel. Wir wissen jetzt nicht, wie es mit...
Ja, du sagst
ja. es. Was natürlich schon draußen sind, bei manchen Influencern die ersten Xbox Series X Preview Builds. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
Ja, also die haben die Konsole daheim, ne?
Genau, aber es ist ein Preview Build. Also ich glaube, es ist nicht die fertige Konsole.
Okay.
Und momentan können die auch nur reden über schnellere Ladezeiten. Und natürlich dieses tolle Feature der Xbox Series X, dass du bis zu 6 Spiele gleichzeitig offen haben kannst. und du ohne Ladezeiten, ohne Neustarten, ohne Beenden zwischen denen hin und her springen kannst, so ähnlich wie wenn du beim PC unten bei der Taskleiste einfach Word, Excel und PowerPoint einfach klick, klick, klick auf- und zumachen kannst.
Cool.
Was tatsächlich cool ist, mal schauen, ob das die PS5 auch kann und wie sehr man es dann in der Praxis wirklich braucht.
Ja, das ist immer, genau. Nur wenn man es kann, heißt es nicht, dass man es machen soll, ja.
Ja, also, jo. Aber ja. Spannende Zeiten und wenn nicht, wir finden sicher irgendein Thema, ja.
Auf jeden Fall, wir finden immer was, über das es sich zu reden lohnt.
Gut, dann sage ich zum Abschluss, vielen Dank fürs Zuhören, falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann mich sehr, sehr gerne an david.aka.shindy via Instagram, in Chris findet ihr unter @hexabear. Chris, vielen Dank.
Ich danke dir, danke euch Zuhörern.
Auf jeden Fall und wir hören uns nächste Woche um dieselbe Zeit. Danke, ciao.
Bis zum nächsten Mal.